Ja, herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Podcast, Videopodcast mit Thomas Wagner. Hallo Thomas.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja schon ein paar Mal die Ehre, miteinander über wichtige Themen zu diskutieren. Gerade bei unserem letzten Podcast erinnere ich mich noch, dass wir auch manchmal nicht einer Meinung waren. Ich hoffe, das passiert heute wieder, dass wir da ein bisschen uns unterschiedlichen Standpunkte quasi analysieren und uns da auch ein bisschen vielleicht diskutieren. Und dafür haben wir heute auch das passende Thema. Wir wollen heute reden, eigener Webshop versus Amazon.
Ja, ne? Zum Beispiel.
Wollen einfach mal schauen, wenn man so rangeht als Unternehmen und überlegt, was will ich jetzt machen? Ich will ins E-Commerce reingehen und will eventuell einen Webshop machen, will zumindest meine Produkte über das Internet verkaufen. Wie gehe ich da am besten vor? Und da ist natürlich mit Amazon dem Marktplayer schlechthin, würde ich mal sagen, in Deutschland. Aber das kannst du besser erklären als Lead-Dozent bei uns im E-Commerce Manager. Da überlege ich natürlich, wie fange ich an, dass ich jetzt nicht zu viel Geld vielleicht verbrenne oder dass ich überhaupt Erfolg habe. Es gibt ja dadurch auch viele Wettbewerber. Und bevor wir da richtig einsteigen, würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, zwei, drei Worte zu dir zu sagen, damit die, die uns jetzt neu hören, auch wissen, wer ist der Thomas eigentlich.
Okay, ja, mache ich natürlich gerne. Mein Name ist Thomas Wagner. Ich bin Dozent an der HSB-Akademie. Das mache ich allerdings nicht hauptberuflich, sondern hauptberuflich berate ich seit 1999 Unternehmen im Bereich Online-Marketing mit einem sehr, sehr starken Fokus auf E-Commerce, aber halt auch im Fokus auf Suchmaschinenoptimierung und technische Optimierung von Systemen. Insofern passt das E-Commerce in beide Themen wunderbar hinein. Also ich kenne mich sowohl mit Online-Shops aus, weiß ich, was Amazon so den ganzen Tag macht, beziehungsweise auch da bilde ich mich auch regelmäßig selber weiter.
Super, ja. Wenn ich jetzt mal an mich denke und sagen würde, okay, HSB Akademie macht einen Job, haben wir wirklich mal vor, ne? Mhm. Also weil wir immer wieder Nachfragen haben, verschiedene Dinge, wollen die Teilnehmer auch mal nachordern. Und ja, vielleicht denkt man sich, ist vielleicht auch für die Masse interessant an Zielgruppe. Und da überlege ich natürlich schon, wie gehe ich da vor? Also erstmal einen eigenen Job machen oder bewege ich mich gleich einfach nur auf Amazon und versuche darüber quasi genügend Produkte zu verkaufen, dass es am Ende für mich rechnet. Einfach mal so als Einstieg, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Mensch Thomas, was würdest du mir denn empfehlen? Was wären denn so die ersten Grundgedanken, wo du sagst, darüber musst du dir als Unternehmen erstmal klar werden, bevor du vielleicht dann diese Entscheidung fällst, wo du hin willst?
Einen ganz wichtigen Punkt hast du quasi gerade selber schon in deinem Einleitungssatz mitgesagt. Ich muss meine Zielgruppe kennen. Also ich muss mir über meine Zielgruppe Gedanken machen. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich möchte so ein bisschen Merchandising für meine Teilnehmer der HSB-Akademie, der ganzen Online-Kurse haben, dann würde ich sagen, ist der Weg zu Amazon höchstwahrscheinlich der falsche, weil deine Zielgruppe dort nicht ist. Beziehungsweise natürlich ist die dort, die bestellt dort auch jeden Tag. Aber du hast deine Zielgruppe ja schon an dein System, an deine Thematik gebunden. Die werden also auch freiwillig auf deinem eigenen Online-Shop verkaufen. Also wenn es darum geht, ein bisschen HSB-Merchandise anzubieten, für die gerne eine HSB-Kaffeetasse haben möchte.
Die sehr schön ist.
Die sehr schön ist. Wir hätten sie hier herstellen sollen.
Ja, wir hätten sie wahrscheinlich müssen.
Aber mit dem Tisch sieht man, glaube ich, eh nicht. Insofern hätten wir sie
auch könnten so hoch
in der Hand halten. Genau. Also für euch, denke ich, wenn du sagst, ich mache es aus Merchandising-Gründen, ist der Weg höchstwahrscheinlich der kürzere, der einfache, es in sein eigenes System zu integrieren, einen kleinen Online-Shop dran zu setzen. Für alle anderen, wenn du sagst, wir wollen nicht nur HSB draufschreiben, sondern wir wollen auch rosa Einhörner drauf machen oder wir wollen so ein bisschen motivieren, sich mit dem E-Commerce zu beschäftigen, weiß ich nicht, mein E-Commerce-Papa ist der Beste, so in der Richtung, oder mein Online-Shop ist der Coolste. Wenn du solche Tassen machen willst, dann ist natürlich Amazon ein Marktplayer. Also ich habe extra gerade nochmal nachgeschaut, Amazon hat in Deutschland 2016 8 Milliarden Umsatz gemacht. Kann man nicht irgendwie wegdiskutieren. Und die haben ungefähr 45 Millionen Deutsche pro Monat auf ihrer Seite. Also hochgerechnet, jeder zweite ist einmal im Monat bei Amazon und bestellt höchstwahrscheinlich auch was. Ne? Ich kann mich da nicht ausnehmen, also ganz im Gegenteil, wenn ich die oft, also ich rede jetzt mal aus meiner Sicht weiter, wenn ich die Chance habe, auf Amazon zu bestellen oder in einem Online-Shop, und die Preise nah beieinander sind, dann bestelle ich fast immer bei Amazon, weil ich weiß, was ich bekomme. Ich weiß, wie meine Payment-Abwicklung ist, ich weiß, wie der Versand der Ware ist, im Zweifel ist es sogar ein Prime-Produkt, und ich weiß, wie alles danach passiert, wenn mal was nicht geklappt hat. Ich weiß, wie unkompliziert es für mich als Nutzer ist, quasi an Amazon was zurückzuschicken.
Ja.
Das ist wieder das Problem aus Kundensicht, aus Verkäufersicht. Ich habe natürlich viele Kunden, die auf Amazon verkaufen und was die manchmal zurückgeschickt bekommen, grenzt schon an, weiß ich nicht. Also ich habe schon Bohrmaschinen gesehen, da hat man gesehen, dass die ein komplettes Hausbau mitgemacht haben oder ein Schlagbohrhammer, der hat höchstwahrscheinlich noch 3 Stunden vorher ein komplettes Haus abgerissen. In so einem Zustand kommt die zurück mit der Begründung, weil ich habe ja 14 Tage Rückgaberecht. Das ist so ein, das ist eine Problematik. Also ich kann
es bei allen Shops, glaube ich. Ne? Weil in Deutschland ist ja so ein Land, wo das quasi legitim ist, das so zurückzuschicken. Da hat ja auch Zalando, die kranken auch an dieser gigantischen Rücklaufquote von, ich glaube, über 50%.
Ich habe auch mal so 70% gehört. Ich glaube es nicht mehr ganz. Die haben sehr, sehr stark nachgesteuert. Also die versuchen sehr, sehr stark auch da die Kundenzufriedenheit wieder in den Vordergrund zu rücken. Die haben viele Mechanismen gefunden, über die wir im E-Commerce Manager auf jeden Fall reden werden. Wie man Retourenquoten verringern kann. Wir haben ein komplettes Modul, das dreht sich fast ausschließlich um das Thema Versand und Retour. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zurückzufahren. Ja, das hat jeder, aber bei Amazon wird es einem besonders einfach gemacht. Also Amazon stellt sich in 90% aller Fälle auf die Seite des Kunden und sagt, nee, du nimmst das jetzt einfach
zurück. Das ist ihr Produkt, am Ende ist denen egal.
Genau, ja. Denen ist es meistens egal. Sagt, ja. Ich schicke einfach was Neues raus und gut ist und der Händler soll zusehen, wie er zurechtkommt. Genau. Erschließt mir natürlich ein riesen Marktpotenzial. Ne? Also das muss ich immer abwägen. Wenn man mich jetzt fragt, womit soll ich anfangen, dann sage ich, eigentlich ehe ich jetzt investiere in ein eigenes E-Commerce-System. Ne? Also ich muss mir ja Gedanken machen. Ich brauche ein Lastenheft, ich brauche eine Agentur, ich muss es programmieren lassen, ich muss es testen, ich muss meine Produkte einpflegen, ich muss meine Warenwirtschaft im Zweifel anbinden oder tauglich machen. Ich muss mich über das Thema Versand, Logistik, Retour, Kundensupport etc. kümmern. Also ich habe ganz, ganz viele Bausteine, um die ich mich plötzlich kümmern muss und habe plötzlich eine Investitionssumme, ich sage jetzt mal, die können schnell mal 100.000 Euro erreichen. Also es ist jetzt für ein vernünftiges Thema, wenn ich bei Null beginne, nicht selten ist. Natürlich kann ich auch mit einem 5.000 Euro Shop anfangen, wo ich mit um die anderen Sachen noch gar keine Gedanken mache, ich fange erst mal an.
Das andere wächst dann sozusagen.
Und das andere wächst dann mit. Okay. Nur dann muss ich es wieder schaffen, dass ich auch wirklich mitwachsen kann und dass ich nicht das Problem habe, dass ich plötzlich hängen bleibe und mir das Thema über den Kopf wächst dadurch. Ich bin ein großer Freund davon, mit einem kleinen Anzahl an Produkten, ich nehme jetzt mal ein Unternehmen, es hat 100 Produkte, was es verkauft, da muss ich in-house eruieren, welches Produkt ist denn tauglich für Amazon. Ich sage immer, ein Produkt für Amazon ist tauglich, wenn es eine gewisse Preisschwelle überschreitet, aber auch nicht unterschreitet. Also ich sage jetzt mal, so ein 3-Euro-Produkt packe ich nicht auf Amazon. Das kann ich machen, wenn ich viele Produkte habe, wenn es einfach auf Masse geht. Wenn ich aber erst mal anfange, sollte das Produkt schon eine vernünftige Marge für mich haben.
Ja, was Amazon nimmt ja auch Marge. Ja, was ist so ungefähr? Gibt's da, ich meine, das kann man immer so sicher unterscheiden von Produktgruppe zu Produktgruppe, das ist klar. Aber gibt es da ungefähr so eine Faustregel, wenn Sie sagen, okay, wenn du selber schon eine Spanne von unter 50% hast, dann lohnt es nicht, weil Amazon nimmt noch und du hast Rücklauf und du hast ja trotzdem damit sicherlich was zu tun und musst ja in vielen Fällen ja selber verschicken. Also das ist ja auch aufwendig. Also, dass man da so Pi mal Daumen auf Fensterkreuz, ohne dass er uns jetzt festnagelt da drauf und sagt, Mensch, die haben dir das gesagt und so muss es sein, aber...
Also wenn am Ende 1 Euro mehr rauskommt, als ich reingesteckt habe, wäre ja schon mal gut. Das heißt, ich muss je kleiner meine Gewinnspanne ist, desto genauer muss ich kalkulieren. Je größer das ist, desto mehr kann ich auch erstmal probieren. Also ich kann erstmal sagen, ja, natürlich herauszufinden, was ich für Versand, Pick and Pack, für das Listing an sich oder fürs Lagern an sich bezahlt, das ist leichter. Gehe auf die Amazon-Seite, suche mir die Zahlen raus, packe sie in meine Kalkulation. Was ich natürlich nicht hineinkalkulieren oder was schwer hineinkalkulierbar ist, wenn man es noch nie gemacht ist, wie hoch wird meine Retourquote sein, wie viel muss ich Supportaufwand haben. Das kostet ja hinten raus auch Geld. Genau. Außer man sagt, na, ich habe das Lager da, ich habe das Personal da, dann kann man das im ersten Schritt auch erstmal vernachlässigen. Ich bin immer ein Freund, wenn ich sage, einen 100% Aufschlag muss ich schon haben. Je mehr, desto besser, weil desto besser kann ich auch in den Markt hineingehen. Und ich muss ja auch immer dran denken, ich bin höchstwahrscheinlich nicht mehr der Einzige, der eine Tasse verkaufen will. Vermutlich noch nicht mal mit einem Motiv, was ich schützen kann. Na, also wenn ich da sage, mein Shop ist der Beste, wird das jetzt kein schützenswertes, ich werde es weder als Wortbildmarke eingetragen kriegen, noch als Wortmarke eingetragen kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand, der sich auf Tassen spezialisiert hat, dass der 3 Tage später dasselbe Motiv anbietet, ist hoch. Das heißt, ich muss auch da kalkulatorisch mithalten können. Und wenn ich das nicht kann, dann mache ich es gleich gar nicht. Also ich muss mir quasi den Markt auf Amazon anschauen, um zu sehen, kann ich zu dem Preis produzieren, plus alle Aufschläge, dass am Schluss für mich was übrig bleibt.
Was verlangt Amazon so im Schnitt?
Unterschiedlich. Das hat ein bisschen was mit Warengruppen zu tun, das hat was damit zu tun, ob ich bei FBA einlage, also ob ich es bei Amazon einlage, was ich jedem empfehle, der jetzt kein großes Lager hat.
Okay.
Also dieses Fulfillment bei Amazon ist ein sehr, sehr schöner Weg, keine eigenen Lagerkosten aufzubauen. Dafür zahle ich dann, ich weiß jetzt gar nicht, Pick und Pack 1,75 Euro. Aber bitte nicht drauf festlagen, ich gucke da nicht jeden Tag rein. Aber die Kosten, die bei Amazon entstehen, schafft man meistens, wenn man sich nicht auf Logistik spezialisiert hat oder wenn man nicht eh gerade einen Lagerraum hat, den man gerade nicht nutzt, schafft man meistens nicht. Plus, dass ich den Vorteil habe, dass es bei Amazon als Prime-Produkt angeboten werden kann, was ein echter Verkaufsvorteil ist. Also ich gehöre so zu den Menschen, ich setze meistens diesen Haken Prime-Verfügbarkeit, weil ich will es am nächsten Tag haben. Meist denke ich auch immer erst einen Tag, also bei einer Druckerpatrone, der fällt mir halt erst auf, wenn ich drucke, dass sie leer ist. Und dann möchte ich sie am nächsten Tag haben. Das sind so Sachen, auf die man auf jeden Fall achten muss. Wo man auf jeden Fall darauf achten muss, ist, dass Amazon der Herr ist. Ja, und wenn Amazon der Meinung ist, dich als Kunden möchten wir nicht mehr, dann ist man raus aus der Plattform.
Also es gibt ich wollte gerade fragen, wie ist das jetzt, die schauen ja auch drauf, wie oft verkauft sich das Produkt. Ne? Also wenn ich das Produkt dort einlagere, kostet die ja auch Geld. Also die müssen ja irgendwo ein Lager hinstellen, wahrscheinlich sogar noch an mehreren Orten das Produkt einlagern und dann läuft es nicht. Dann sagen die auch, okay, die Fläche kann ich auch für was anderes nutzen.
Ne? Da ist Amazon sehr, sehr clever. Die haben so Lagerstrafgebühren eingeführt. Also wenn man ein Produkt hat, was sich nicht häufig genug dreht, gibt es glaube ich 2 Termine im Jahr, wo dann plötzlich Strafgebühren erhoben werden und die sind dann richtig teuer. Also man muss ein Produkt einlagern, wenn man über FBA geht, was sich regelmäßig verkauft und was ich auch immer wieder nachfüllen muss. Ansonsten kann man es wieder rauslagern lassen, da muss man immer dran denken, dass man das nicht vergisst und nicht über diesen Stichtag kommt, wo sowas dann berechnet wird, muss man es halt wieder auslagern und dann geht das auch. Ansonsten kann natürlich auch passieren, dass Amazon plötzlich feststellt, oh, das Produkt interessiert uns, wir würden das gerne selber verkaufen. Dann ruft Amazon bei einem an und sagt, hier, wir würden gerne größere Stückzahlen von deinen Tassen als Beispiel gerne aufkaufen. Und dann musst du halt überlegen, ob das für dich wirtschaftlich sinnvoll ist, weil Amazon kommt natürlich mit sehr, sehr geschultem Personal. Bis dahin, dass die natürlich so weit gehen, und dann, wenn wir rauskriegen, wer der Hersteller ist, dann überspringen wir die arme HSB-Akademie dazwischen und machen selber Tassen.
Das wäre sehr gemein.
Amazon ist nicht dafür bekannt, lieb zu sein.
Ja, sonst wären sie wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Genau. Ja, aber das ist schon ein Problem. Also da solche Stichtage muss ich dann im Auge halten, damit ich... wie hoch sind denn diese Strafen?
Hängt das wieder vom Produktpreis ab? Nee, es geht um Volumen, also, die man dort eingelagert hat pro Kubikmeter. Okay. Also, das ist nicht günstig.
Okay.
Also das sind wirklich echte Strafgebühren. Ja. Da möchte Amazon die Leute darauf hinweisen, was du da gerade machst, ist doof.
Okay, also dann muss ich auf jeden Fall darauf achten. Ja. Jetzt habe ich so im Überlegen natürlich, wenn ich jetzt ein hochpreisiges Produkt habe und habe dort auch eine riesen Spanne drauf und muss vielleicht sogar selber versenden, macht ja schon ein eigener Shop auch Sinn, weil natürlich diese Preisdifferenz, die ich da als Provision bezahle, könnte ich ja quasi auch in meine eigene Tasche wirtschaften. Ne? Und ich denke mal, gerade bei Produkten, die gut laufen, wird ja Amazon auch sagen, da können wir vielleicht noch ein paar Prozent mehr nehmen. Ne? Die wollen ja auch Geld verdienen.
Ja, ja und nein. Mein eigener Online-Shop muss natürlich gefunden werden. Also es ist ja bei Amazon ist der große Vorteil, was hatte ich gerade gesagt, 45 Millionen Menschen pro Monat habe ich als potenzielle Zielgruppe. Potenziell. Nicht jeder wird nach meinem Produkt suchen, nicht jeder wird es bei Amazon finden. Auch bei Amazon gibt es sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Also ich kann auch Amazon optimieren. Da muss man heutzutage auch wirklich Zeit rein investieren, wobei man es an ein paar Stellen abkürzen kann, sagen, wer verkauft, steht weiter oben, weil Amazon ein monetäres Interesse hat. Wer wenig Kundenkontakt hat, das klingt zwar doof, aber auch der wird besser gelistet, ne? Weil auch Amazon seine eigenen Ressourcen, seine eigenen Mitarbeiter, die irgendwelche E-Mails beantworten müssen oder irgendwelche Sachen weiterleiten müssen, natürlich auch effizient einsetzen will. Also es gibt auch da Ratings, viele, viele Faktoren, auf die man achten muss. Wenn ich jetzt meinen eigenen Online-Shop mache, habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich bin der Herr im Haus. Kein anderer kann mir den wegnehmen. Keiner kann mir sagen, das darfst du nicht oder sollst du nicht, außer wir bewegen uns irgendwo in juristischen Punkten, wo ich Dinge nicht darf. Aber ich muss natürlich Besucher auf meine Seite kommen. Und Besucher auf meine Seite kommen, kostet heutzutage einfach Geld. Entweder investiere ich es in Werbung, AdWords, SEA, oder ich investiere es in Suchmaschinenoptimierung und mache meinen Shop langfristig auffindbar. Dafür brauche ich aber auch ein Produkt, was langfristig möglich ist. Wir hatten letztens in der HSB-Akademie im Präsenzseminar im E-Commerce Manager jemand sitzen, der sagt, die haben jedes Jahr 3000 neue Artikel und die wenigsten dieser Artikel überleben ein Jahr. Also auf solche Artikel Suchmaschinenoptimierung zu machen, ist fast verschwendetes Geld. Da muss ich andere Wege finden. Da muss ich auf Kategorien gehen, also sage, die Kategorie wird es länger als ein Jahr geben, nur die Produkte anders sind. Also muss ich die Kategorie stärken oder ich muss halt in das schöne Thema Content Marketing gehen. Ich muss also mit Geschichten, mit Themen glänzen können. Dann bekomme ich auch einen Shop gut sichtbar. Aber niemals so sichtbar wie Amazon.
Was mir immer auffällt, hat auch die Bewerbung, auf, die Bewertung auf Amazon. Ja. Und was mir auffällt, wenn ich mir lese, die mir auch immer schön fleißig durch, bevor ich ein Produkt kaufe, mir fällt da immer auf, dass die sehr, sehr weit voneinander weg sind. Also du hast ganz viele, die haben 5 Sterne, dann auch einen großen Teil, die haben 1 Stern mit völlig konträren Aussagen zu den Produkten.
Ja.
Manchmal denke ich mir, okay, entweder die, die positiven Sterne sind vom Unternehmen selber gesetzt, ne? Kann man ja auch machen, oder die, die negativen sind vom Mitwettbewerber, ne? Der dann halt mal das Produkt kauft und dann reinschreibt, dass man Mist. Wie sind da deine Erfahrungen, gerade auch wenn man da drauf schaut, ist für ein Unternehmen ja schon relevant, also wenn ich dort ein Produkt habe und da schreiben mir 3 Leute rein, die Tasse war totaler Mist, ne? Da, wenn ich die am Mund angesetzt habe, da ist mir der Kaffee links und rechts die Lippe runtergelaufen, wie kann ich da vorgehen?
Dreigeteilte Frage eigentlich so. Ja, Bewertungen sind wichtig, ne, weil sie die Meinung des Kunden beeinflussen. Genau. Wie stark sie in diesen Algorithmus von Amazon jetzt einspielen, das würde ich jetzt mal nicht bewerten wollen, weil da gibt es unterschiedliche Aussagen. Manche sagen, es spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr. Natürlich, selbst wenn es keine Rolle in dem eigentlichen Algorithmus mehr spielt, spielt es eine Rolle, wie viel tatsächlich kaufen. Also es beeinflusst nicht wieder das Kaufverhalten. Wenn ich viele schlechte Bewertungen habe, werden sie weniger kaufen.
Ja, aber du kannst ja oben auswählen. Ich bin mit dem Top-Bewertung, also spielt es ja dann schon indirekt eine Rolle.
Genau, also indirekt auf jeden Fall. Ob es direkt eines spielt, es ist schwer. Normalerweise sagt man, alles was 4 und 5 Sterne hat, ist gut und alles was drunter ist, ist schlecht. Also das wird Amazon schon irgendwie gewichten. Und ja, Bewertungen werden gekauft, sowohl gute als auch schlechte. Also das möchte ich jetzt, das ist nicht erlaubt. Also wenn Amazon jetzt ein Unternehmen dabei echt erwischen würde, fliegt es höchstwahrscheinlich hochkant raus. Außer Amazon stellt fest, nee, mit denen machen wir so viel Umsatz, wir lassen sie trotzdem drin. Wenn ich einen Konkurrenten dabei erwischen würde, wie er mich negativ bewertet, muss man es auch gegen vorgehen oder kann man theoretisch juristisch vorgehen, aber ich muss es erstmal hinbekommen. Ansonsten, wie mache ich es persönlich? Wenn ich einkaufen gehe auf Amazon, ich gucke mir erst die schlechten Bewertungen an und überlege, ob es auf mein Bild passt. Na, also da steht an der Tasse, suppt mir an der Seite runter, dann überlege ich mir, ob der andere nicht trinken kann oder ob die Tasse vielleicht eine falsche Form hat. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich sie nicht kaufe. Und danach gucke ich mir mal so die 2, 3 Top-Bewertungen an. Ich kann mittlerweile sehr, sehr gut rausfiltern, wo ich weiß, ja, super, da ist Geld geflossen oder ähnliches. Und da hilft auch nicht diese Info, verifizierter Verkauf. Na, weil es gibt Portale, es gibt Plattformen, es gibt Google-Gruppen, es gibt WhatsApp-Gruppen, wo die Leute schlicht ergreifend austauschen und man sagt, pass mal auf, du bestellst das Produkt, ich überweise dir 98% des Kaufpreises über PayPal oder irgendwas wieder zurück und dann habe ich einen verifizierten Verkauf und dann wird der positiv bewertet. Das ist alles nicht erlaubt, ne? Also es gibt auch Bewertungsplattformen, die machen das mittlerweile anders. Da kriege ich im Zweifel einen rabattierten Kauf, aber die eigentliche Bewertung ist freiwillig und ich darf auch reinschreiben, wenn es schlecht gewesen ist. Das ist schon wieder grenzwertig, weil ich ihn natürlich trotzdem zur Bewertung auffordere, aber da ich ihn ja auffordere, das in einer Form zu tun, wie er das für richtig hält, es ist problematisch. Ich mag am liebsten Bewertungen, die von zufriedenen Kunden kommen. Also das versuche ich auch Kunden immer zu erklären. Ja.
Aber ich meine, wenn man jetzt selber einen Shop macht und man entscheidet sich jetzt für Amazon als Weg und ich starte da rein und dann haben mir 2, 3 Mitwettbewerber über so einen verifizierten Kauf dann eine schlechte Bewertung rein, habe ich schon ein Problem.
Ja.
Na, also muss ich ja wieder reagieren, also muss ich es ja von vornherein irgendwo schon auf dem Fokus haben, dass ich sage, okay, das kann mir passieren, jetzt schau mal, wo die Foren sind, ne?
Wo ich das machen kann. Also ich kenne auch durchaus Produkte, die haben schlechte Bewertungen, werden trotzdem gekauft. Also natürlich ist das, ja, ist das ein Faktor. Ja, das ist ein Faktor, der wichtig ist.
Und hier wäre es schön, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mal ins Wort fallen darf, wenn eher nur bewertet wird, wie der Versand war, ob das mit der Bezahlung geklappt hat, ob das Produkt angekommen ist, ob es im Zustand, also im Zustand okay war.
Das jetzt passiert nicht,
wie die Wirkung, ja, aber jetzt nicht, wie die Wirkung war für mich. Ne? Also die Tasse ist ganz angekommen, die ist geliefert worden, das mit der Bezahlung hat geklappt. Sind die wichtigen, alles andere sind ja immer subjektive Gründe dann. Ne? Das, aber ob was ankommt und ob es geklappt hat, ist ja ein Fakt. Ne?
Das passiert ja zusätzlich. Also Amazon wertet ja, hast du deine Versandtreue eingehalten? Also hast du es in dem versprochenen Lieferzeitraum geliefert? Amazon bewertet auch, ob, also jeder Kunde kriegt ja danach die E-Mail, so kannst du bitte mal die Verpackung bewerten oder so, oder war das alles so, wie es sein soll? Das machst du ja zusätzlich, das fließt ja in dieses optisch Sichtbare gar nicht ein. Das sind so interne Thematiken. Die sehr, sehr stark auf dein Nutzerkonto einspielen. Also wenn du oft eben lieferuntreu bist aus Sicht Amazons, dann werden die dir das schon mitteilen. Und dann wird deine Verkäuferbewertung schlechter sein und du dadurch auch schlechter zu finden sein. Die Bewertungen nach außen sind natürlich trotzdem wichtig. Muss ich natürlich versuchen zu steuern, ohne mich da im rechtlichen Rahmen irgendwo in die falsche Richtung zu bewegen. Also das ist gar nicht so einfach. Aber es ist möglich.
Und wenn ich jetzt einen eigenen Shop mache, kann ich ja auch ein eigenes machen. Ne? Das lässt sich ja relativ einfach programmieren. Wie ist das dann in der Wahrnehmung von den Käufern, von den Konsumenten quasi, wenn ich jetzt auf einem Shop bin, der zu einem Unternehmen gehört und dann habe ich dort überall 5-Sterne-Bewertungen drin, ist natürlich auch wieder subjektiv, ist eigentlich keine verlässliche Aussage. Lässt man es dann lieber weg oder macht man es trotzdem, weil die Leute das einfach gewohnt sind von Shops?
Naja, ich mache halt den Mischweg. Ich nehme mir eine unabhängige Plattform, die ich auf meinem Shop einbinden kann, wo dann jemand anderes dafür garantiert, dass eben nicht nur die guten veröffentlicht werden, sondern dass im Zweifel halt auch mal eine 3-Sterne-Bewertung veröffentlicht wird oder im Zweifel eine 1-Sterne-Bewertung veröffentlicht wird. Was ich meinen Kunden immer erkläre, sage, nehmt es als Feedback. Na, und macht euer Produkt besser. Wenn da drin, dann immer drin steht, der Henkel ist zu eng oder der Henkel ist zu groß oder der Henkel bricht, dann mache ich meinen Henkel besser. Wir müssen immer dran denken, die wenigsten Menschen schreiben was Positives, also ich sage jetzt mal einer von 100, aber die unzufrieden sind, da schreibt einer von 10 eine negative Bewertung. Und wenn ich natürlich jetzt schaffe, diese negativen Themen wegzubekommen, dann ist mein Produkt an sich wird das besser und auch die Bewertungen werden besser. Und ich muss natürlich schaffen, zufriedene Kunden zu motivieren, mein Produkt zu bewerten. Das ist bei einer Kaffeetasse echt schwer. Ja, weil da ist, klar, man ist dann vielleicht im ersten
Kaffee
Moment...
Der da drin ist wahrscheinlich.
Ja, aber man ist vielleicht auch im ersten Moment glücklich, dass man die Tasse hat, aber wird nicht in diesem Moment sofort die Bewertung machen. Okay. Ja. Also das, auch das Kaufserlebnis, die Art der Verpackung, die Art des das Auspacken, sondern es gibt ja auch da ganz viele Videos, wo Menschen sich nur damit beschäftigen, Dinge auszupacken. Das spielt alles eine Rolle. Und wenn ich natürlich das Einkaufserlebnis plus das Produkterlebnis gut mache, dann habe ich eher eine gute Bewertung als eine schlechte.
Also wenn ich das mal so als Fazit dieser Betrachtung mal sehe, also eigener Shop versus Amazon. Ich muss mir überlegen, erstens, was habe ich für Kapital? Kann ich es überhaupt machen? Habe ich auch im Hintergrund die ganze, will ich mal sagen, Logistik, um einen eigenen Job überhaupt am Markt zu bringen? Und ich muss mir natürlich auch bewusst sein, ich muss wesentlich mehr Geld einsetzen, als wenn ich es über Amazon mache. Ja. Weil ich muss den Content aufbauen, ich muss den Job bekannt machen. Ich habe dort ja sicherlich auch Retour-Dinge wie bei Amazon.
Vermutlich sogar mehr als bei Amazon.
Genau. Sinnvoll ist es sicherlich, wenn ich... Würde ich jetzt aus meiner, da kannst du mir gerne korrigieren, wenn ich jetzt wirklich ein starker Produzent bin, also nicht nur irgendwo ein Händler oder ein Zwischenhändler, sondern ein Eigenproduzent, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, trotz allem über Amazon zu gehen sicherlich, aber einen eigenen Shop aufzubauen, um auch eine eigene Vertriebsschiene noch zu haben. Ist ja auch immer so ein bisschen Unternehmensrisiko gesteuert.
Genau.
Aber es ist am Ende schon ein bisschen finanziell abhängig.
Ja, also eigentlich ist es genau diese Diskrepanz zwischen, ich brauche mehrere Kanäle, auf denen ich verkaufe und ich darf nicht von einem abhängig sein. Wenn ich plötzlich, also ich übertreibe es jetzt mal wirklich, ich bin zu 90% von Amazon abhängig, dann reicht es ja teilweise schon, wenn Amazon mir mal für 3 Tage aufgrund eines Fehlers, also ich muss es noch nicht mal selbst verursacht haben, mein Konto dicht machen. Ja. Dann fehlen mir 3 Tage Umsatz und das kann halt plus wieder Anlaufen des Umsatzes, plus, weiß ich nicht, alles Mögliche. Das kann schon geschäftsschädigend sein am Ende. Insofern ist es immer wichtig, nie von einem Kanal vollständig abhängig zu sein. Also wenn wir jetzt über Amazon als Kanal reden, müsste ich theoretisch auch noch eBay als Kanal anbinden oder Real oder weiß ich nicht was. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele. Und das Schöne im E-Commerce-Manager, gibt es eine Hausaufgabe, wo die Teilnehmer in ihrer Branche mal gucken müssen, ob es Spezialplattformen gibt, auf denen die sich präsentieren oder sogar verkaufen können. Das ist immer sehr, sehr spannend, was dort für Themen kommen, wo die plötzlich Dinge finden, aufgrund des Wissens, was sie erlernt haben, wo man sich überall präsentieren kann und wie man das auch als Traffic-Quelle oder als Verkaufsquelle nutzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht plötzlich sagt, Amazon läuft so gut und plötzlich aufhört, sich für den Rest zu interessieren. Wenn man mit Amazon anfängt und man sieht, es gibt Produkte, die gehen wirklich gut, dann ist natürlich die Chance, dass ein Shop gut läuft, viel, viel höher, weil ich ja ein Produkt habe, von dem ich vom
Produkt weiß, dass es geht. Das Testbasis nehmen.
Genau.
Okay.
Also gerade wenn ich ein neues Produkt habe, ist Amazon und eBay ein super Testumfeld.
Ja, okay.
Wenn es dort keiner kauft,
dann kauft es woanders auch keiner.
Genau.
Einfach. Und mit diesen einfachen Weisheiten wollen wir auch hier beenden. Alle, die das interessiert, wie gesagt, können Thomas Wagner natürlich in seinem Kurs E-Commerce Manager mit IHK-Abschluss besuchen und daran teilnehmen und werden dann auf jeden Fall einen Top-Shop oder einen Top-Amazon-Shop eröffnen können und da auch sicherlich viel Erfolg haben. Ja, hast du noch ein paar letzte Worte für die Woche, damit die Teilnehmer gut durch die Woche noch kommen? So ein Fazit auf den Weg?
So ein Fazit, machen.
Machen.
Machen. Ausprobieren, machen, wenn es nicht geht, nicht mehr machen.
Okay, super. Ich danke dir, dass du da warst und ja, wünsche allen eine schöne Woche, bis nächste Woche. Da haben wir auch ein wunderschönes Thema, Inhouse Affiliate, kennen sicherlich viele noch nicht, deshalb schaut nächste Woche wieder rein bei Inhouse Affiliate mit Thomas Wagner und mir. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.